Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind, wurde ja schon gesagt, vor 2 Wochen eine neue Predigtreihe gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Safe Space, die 10 Gebote als Schutzraum. Und ich freue mich richtig dolle, mit euch heute in das 2. Gebot zu gehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was wir vorher so gemacht haben. Aber vorher einmal die Frage so in die Runde. Ruft gerne mal rein, was verbindet ihr mit den 10 Geboten? Wenn ihr so an die 10 Gebote denkt, gibt kein richtig oder falsch. Einfach mal reinrufen.
Orientierung.
Wunsch Gottes.
Freiheit.
Regeln.
Wegweisung.
Allgemein bekannt.
Tatsächlich.
Sicherheit.
Beziehung zum Schöpfer und zueinander. Ich muss sagen, ich denke schon auch eher so an Regeln, an vielleicht eine Checkliste. Bisschen auch manchmal an so einen Du-Du-Du-Finger. Auch an gute Sachen. Wir haben ja gestern schon angefangen, irgendwie es beginnt mit Freiheit. Das ist ja erstmal was Schönes. Und ich muss sagen, wenn jemand so sagt, irgendwie was ich zu tun und zu lassen habe, ich glaube, da haben wir Menschen oft nicht so Lust drauf. Also wenn irgendwie Mama und Papa sagen, mach jetzt das oder bring noch den Müll raus oder du sollst dein Zimmer aufräumen. Oder wenn man sich in der 30er-Zone an die 30 km/h halten soll, was wir natürlich alle machen, da hat man nicht immer so Lust drauf. Aber, also, oder auch wenn man weiß, dass es ja irgendwie eigentlich gut ist. Aber so Checklisten, die mir da jemand gibt und sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, das mögen wir Menschen meistens nicht so gerne. Und da denkt man vielleicht an diesen Finger Gottes oder so, so. Aber was ist, wenn die 10 Gebote uns etwas ganz anderes sagen wollen? Und es kam auch schon so ein bisschen aus den Worten raus, wenn sie uns ein Bild malen, das Volk von der Welt, die vollkommen gut ist. Eine Welt, die in einer Ordnung lebt, wo Leben zur Erfüllung kommt, wo Beziehung zur Erfüllung kommen, wo unser Herz Erfüllung erlebt, wo Evangelium, also die gute Nachricht von Gottes Liebe und Heilswillen für uns sichtbar wird. Weisungen, die uns nicht nur sagen, was wir so zu tun und zu lassen haben, sondern um irgendeinen mächtigen Gott freundlich zu stimmen, sondern die auf einen liebenden und lebensspendenden Vater hinweisen. Und wie gesagt, letzte Woche haben wir uns den ersten Satz, oder vor 2 Wochen den ersten Satz schon angeguckt, der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Die Grundlage, auf der wir die 10 Gebote lesen. Und ich habe euch jetzt nochmal diesen Überblick mitgebracht, den kannst du mal machen, genau. Noch eins weiter. Da seht ihr nochmal so, wo wir uns so befinden, also noch ziemlich am Anfang, aber in was für Kreisen sozusagen wir uns jetzt so durch die 10 Gebote durcharbeiten werden sozusagen, weil es nicht nur eine Checkliste ist, sondern weil es, wie unsere Predigtreihe auch sagt, Schutzräume eröffnet. Schutzräume zwischen dem Raum für Gott, Raum für den Nachbarn, mein Raum und in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Gott will uns in die Freiheit führen. Er will mit uns Beziehung haben. Und das ist die Grundlage der 10 Gebote. Gottes Geschichte und Zuspruch für sein Volk damals und auch für uns heute. Denn dieser Gott will uns nicht mit irgendwelchen Regeln knechten, sondern er will uns in die Freiheit führen. Da klingen die 10 Gebote schon, finde ich, ziemlich verlockend. Und Christian hat seine Predigt vorletzte Woche mit einer Frage geschlossen, wo ich heute auch nochmal anknüpfen will, nämlich die Frage, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und da wollen wir heute nochmal anknüpfen und tiefer einsteigen. Und wir wollen das 2. Gebot anschauen und entdecken, welchen Schutzraum, welche gute Ordnung, welche lebensspendende Weisung Gott uns hier vorstellt. Und dafür lesen wir den Text für heute. Kannst genau mal aufmachen. Und wir stehen gemeinsam dazu auf, nach Möglichkeit. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein Götterbild machen. Auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder im Wasser ist. Du sollst dich nicht vor ihm niederwerfen und ihm nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. 2. Mose 20, 3 bis 6. Das könnt ihr euch gerne widersetzen. Tja, wir starten sehr entspannt. Weil erstmal denkt man vielleicht so, das mit den Göttern, das hat ja eigentlich nicht so richtig was mit uns zu tun. Wir spazieren jetzt nicht so durch die Straßen und überall stehen irgendwelche Götzenstatuen. Aber früher war das anders. Da war das Thema Götter oder Götzen das zentrale Ding, um das sich ziemlich viel drehte. Es gab alle möglichen Götter, die man verehrte. Und das waren meistens so Vorstellungen von Wesen mit einer übermächtigen Macht. Die waren ständig besoffen, ziemlich zynisch. Und man versuchte die ganze Zeit irgendwie, sie gnädig zu stimmen durch das richtige Verhalten und einen Haufen von Opfern. Aber schaltet jetzt mal noch nicht ab, denn Götter waren etwas, das die Menschen klein hielten. Sie in Abhängigkeit hielten. Und ich glaube, da gibt es bei uns schon auch das ein oder andere. Wir haben vielleicht nicht mehr so viele Götterstatuen irgendwo stehen, aber trotzdem haben wir immer noch Götter in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Dinge, die uns bestimmen, klein halten, die uns das Wichtigste sind, wovon wir abhängig sind. Oder wie Martin Luther mal gesagt hat, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und wenn ihr mal überlegt, woran hängt mein Herz so, wovon bin ich auch abhängig, was hält mich in meinem Alltag klein, dann sind das vielleicht irgendwelche materiellen Dinge wie das Auto, mein Haus, mein Geschäft, mein Handy, an dem mein Herz hängt, dem ich ganz schön viel in meinem Leben auch unterordne. Vielleicht ist es auch ein bestimmter Fußballverein. Auch da können Menschen ziemlich viel Energie und Zeit und Herz reinbringen. Alles kann dem untergeordnet sein. Aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich sind es auch so immaterielle Dinge. Sachen, die man nicht direkt auf den ersten Blick sieht. Vielleicht ein Traum, den du schon lange verfolgst. Wenn ich das oder das erreiche, dann bin ich wirklich glücklich. Vielleicht das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich gebe alles dafür, Zeit, Geld, Karriere, damit ich mich absichere im Leben. Ich verzichte auf dies oder investiere in das, damit ja alles gut läuft. Aber ich schaue nur noch da drauf und es hält mich regelrecht gefangen. Vielleicht ist es auch das Bedürfnis nach Anerkennung. Das, was dich abhängig macht, was dich klein hält. Wo du deine Zeit gibst, dein Geld, vielleicht um schön auszusehen, jung auszusehen, sportlich zu sein, attraktiv zu sein, aber auch vielleicht das Helfen, wo man kann, um ja gemocht zu werden. Ich tue alles, um es anderen oder mir selbst recht zu machen. Ich will Erfolg haben, stolz sein können auf das, was ich geschafft habe. Und wenn ich das erreicht habe, will ich nur noch mehr. Auch das Bedürfnis nach Anerkennung und Erfolg kann uns klein halten. Und vielleicht ist es auch der Wunsch nach Liebe, nach Gesundheit, Macht. Und wenn sich dieser Wunsch erfüllt, dann bin ich wirklich glücklich. Aber dann ist es oft so, wenn wir es dann haben, dann wollen wir nur das Nächste und das Nächste und das Nächste und wir sind wie geknechtet davon. Und ich glaube, wir können uns wahrscheinlich alle da irgendwo drin wiederfinden. Wir alle verehren irgendwas in unserem Leben. Wer ist dein Gott? Und wichtig ist, prinzipiell sind diese Bedürfnisse ja nicht schlecht. Im Gegenteil, sie sind tief in uns verankert als Menschen, als Geschöpfe. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe, nach Einfluss, Sicherheit. Und sie verweisen auf den, der sie in Vollendung erfüllen kann. Problematisch ist, wenn sie uns so einnehmen, dass sie uns klein halten. Wenn sie uns in Abhängigkeit bringen, wenn sie zu Göttern werden. Zu Abbildern von etwas eigentlich Gutem. Ich gebe mal so ein kleines Beispiel. Ich stelle mir vor, oder stell dir mal vor, du bist auf einer langen Autobahn unterwegs. Ziel ist es ein wunderschöner Ort, vielleicht ein Urlaub, auf den du dich schon so ewig gefreut hast. Und du hast das Navi an, das dich zuverlässig führt. Und irgendwann meldet sich dein Hunger und dein Durst. Du brauchst eine Pause. Das Bedürfnis nach einer Raststätte ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, dein Körper meldet sich mit was Wichtigem. Also fährst du raus, holst dir was zu trinken, setzt dich kurz hin, atmest durch. Und die Raststätte ist so ein Geschenk auf dem Weg und sorgt dafür, dass du gut weiterfahren kannst. Aber dann merkst du, dass es da eigentlich auch ganz schön ist. Die Snacks aus dem Automaten sind lecker, der Kaffee ist ganz gut, es gibt eine kostenlose Toilette und die Aussicht ist irgendwie auch ganz schön. Und du sagst dir, warum eigentlich weiterfahren? Hier ist es doch auch ganz schön. Hier könnte man sich einrichten, hier könnte man vielleicht sogar Erfolg als Raststättenbesitzer haben. Hier könnte man sich so richtig wohnlich einrichten und glücklich werden. Und du fängst an, diese Raststätte zu deinem Ziel zu machen. Du baust dir da so ein Leben auf quasi. Du richtest dich gemütlich ein. Aber die Raststätte war ja nie als Ziel gedacht. Sie sollte dir nur helfen, weiterzukommen. Und das ist ein bisschen ein absurdes Beispiel dafür. Aber es macht ein bisschen deutlich, was mit diesem Abbild von etwas Gutem gemeint ist. Hunger nach Anerkennung, Sehnsucht nach Sicherheit, Wunsch nach Liebe, das sind wie so Raststätten in unserem Leben. Sie zeigen, ich bin unterwegs und ich brauche mehr als mich selbst. Diese Bedürfnisse weisen auf Gott hin, auf den, der unser eigentliches Ziel ist. Aber wenn ich meine Raststätte zum Ziel mache, wenn Anerkennung mein Lebensziel wird, wenn Sicherheit mein Gott wird, wenn Erfolg mein Halt wird, dann bleibe ich stehen und dann hält mich das fest. Und das, was mich eigentlich stärken sollte, knechtet mich. Und plötzlich bestimmt diese Raststätte mein Leben. Ich plane nur noch von Pause zu Pause, ich ordne alles dem nächsten Snack an Anerkennung unter. Ich habe Angst, weiterzufahren. Und das Gute wird zum Abbild, zum Götzen. Das Geschenk ersetzt den Geber und ich bleibe kleiner, als ich eigentlich gedacht bin. Es hält mich gefangen und verhindert, dass ich mein volles Potenzial und vor allem das volle Potenzial des Lebens ausschöpfe. Also frag dich, wer ist dein Gott oder deine Götter? Was ist dir das Wichtigste im Leben? Wovon sind sie Abbild? Kannst du mal zwei weiterklicken? Nun nochmal zu der Bibelstelle. Spannend ist, dass während Mose und Gott gerade auf dem Berg zusammen chillen und Gott diese Worte, du sollst keine anderen Götter daneben haben, dir kein Götzenbild machen und so weiter, in die Tafeln, Steintafeln schreibt, das Volk Israel unten sich ein goldenes Kalb baut. Mose ist nämlich insgesamt 40 Tage auf dem Berg und die Israeliten zweifeln so langsam daran, dass Mose nochmal wiederkommt. Und überhaupt ist ja viel einfacher, jemandem zu vertrauen, den man auch sieht. Also bauen sie sich ein Götterbild und sagen, das ist der Herr, der uns aus Ägypten befreit hat. Sie machen sich ein Bild, ein Abbild von Gott. Sie versuchen sich Gott irgendwie greifbar zu machen. Und als Gott das mit dem Lamm unten sieht, ist er richtig sauer auf die Israeliten. Schließlich ist er gerade dabei, ihnen die beste Hilfe fürs Leben zu geben und will einen Bund mit ihm schließen, also ihnen seine Treue versprechen für immer, während sie da unten schon jetzt untreu werden. Weil sie lieber ein goldenes Kalb anbeten, als kurz zu warten, bis Mose mit dem Vertrag wiederkommt. Und man kann sie nicht mal 40 Tage allein lassen, ohne dass sie missbauen. Bisschen typisch. Kennen wir vielleicht auch. In unserem Gebot von heute lesen wir, warum er so sauer ist. Und zwar lesen wir da, du kannst mal weiterklicken, du sollst keine anderen Götter haben, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist ein Batzen. Gott ist eifersüchtig. Und ich finde es richtig krass. Und ich weiß nicht, ob es ein Wort gibt, dass Gott mehr als ein Beziehungswesen beschreibt, als dass er eifersüchtig ist. Also wahrscheinlich schon, aber das sagt schon ziemlich viel Beziehung aus. Und wenn wir an Eifersucht denken, denken wir ja schon eher an was nicht so Gutes. Wir denken an eine Partnerin, die misstrauisch ist und das Handy ihres Partners checkt. Ein Mann, der seine Freundin nachspioniert, weil er gucken will, was sie macht, weil er sie ganz für sich haben will. Und man könnte fragen, hat Gott das nötig? Ist es nicht sogar vielleicht ein bisschen egoistisch, dass er Israel ganz für sich alleine haben will? Und wenn sie nicht nur ihn, sondern auch anderes anbeten, dann wird er sauer. Das klingt nicht so nach einem Gott, mit dem ich was zu tun haben will, geschweige denn, dem ich mein Leben anvertrauen will. Es macht eher Angst. Gott ist eifersüchtig. Aber es ist nicht die Eifersucht eines misstrauischen Control-Freaks mit Minderwertigkeitskomplexen, sondern die eines liebenden Vaters. Die Eifersucht einer Mutter, die dafür kämpft, dass ihr Teenager dem stadtbekannten Drogendealer fernbleibt. Die eines liebenden, treuen, leidenschaftlichen Ehemanns, der dafür kämpft, dass alle anderen Liebhaber nicht ins Schlafzimmer gelangen. Gott weiß, was uns nicht gut tut, und er ist eifersüchtig auf die Dinge, die uns wichtiger sind als er. Er will nicht, dass uns was gefangen hält, in Abhängigkeit bringt, sondern er will uns in die Freiheit führen. Und das ist nicht eine Freiheit, wo alles beliebig ist, wo ich machen kann, was ich will. Auch das fühlt sich auf Dauer nach nicht so einem erfüllten Leben an, sondern in Abhängigkeit von ihm. Er zeigt uns, wie ein Leben gut gelingt, wie unser Leben zu einem erfüllten Leben wird, wie und wo wir aufblühen, in Verbundenheit leben, uns und unseren Mitmenschen guttun. Gott ist eifersüchtig. Und vielleicht bist du jetzt unterwegs doch ausgestiegen, weil du so dachtest, puh, nichts darf mir wichtiger sein als Gott. Gott ist eifersüchtig. Er will, dass wir nicht abhängig von irgendwas anderem sind, sondern von ihm. Sonst wird er sauer. Er gibt uns Regeln und sagt uns, wie wir leben sollen. Und ich merke selbst in mir, dass sich da leise etwas in mir so zusammenzieht. Da ist irgendwie so ein mächtiges Wesen, das die Kontrolle ganz alleine über mich haben will. Und da kommt irgendwie Angst. Und genau da sind wir an einem Knackpunkt. Deinem Bild, man könnte auch sagen, deinem Abbild von Gott. Und ich will dich nochmal herausfordern mit der Frage, wer ist dein Gott? Wir gehen oft davon aus, dass unser Wort Gott wie ein gemeinsamer Nenner ist. Aber das ist es einfach nicht. Wenn wir über Gott sprechen, können wir alles Mögliche damit meinen, abhängig von deinem Heimatland, deiner Sprache, Religion, Erfahrung mit der Kirche, deiner Prägung. Und natürlich spielt auch eine Rolle, was du guckst, womit du dich fühlst. Und auch wenn man mal unter Christen guckt und ein bisschen tiefer geht, mehr ins Detail, dann wäre Gott für manche vielleicht eher so ein Vater. Für andere ist Gott mehr wie das Licht oder die Luft, die wir atmen. Für wieder andere ist Gott eher wie so ein alter, süßer Opi, der dir jeden Wunsch erfüllen will. Vielleicht ist Gott für dich auch eher wie so ein Kontrolleur, der dich Tag und Nacht beobachtet und jeden Fehler sofort sieht und vielleicht sogar bestraft. Oder wie so ein Buchhalter, der Plus- und Minuspunkte verteilt und wenn ich genug Gutes tue, gleicht sich das irgendwie aus. Gott liebt ja auch Gerechtigkeit. Vielleicht ist auch Gott deine spirituelle Feuerwehr, den du anrufst, wenn es brennt. Oder er ist ein Leistungscoach, der immer das Beste aus dir rausholen will. Du darfst nicht versagen, musst dich ständig selbst optimieren, alles für den Glauben geben. Und ich bin mir sicher, wenn wir mal so rumfragen würden, auch hier, dann gäbe es noch viel, 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 viel mehr Bilder von Gott hier im Raum. Wir alle machen uns Bilder von Gott. Frei nach dem Motto, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und der Mensch als Gentleman revanchierte sich. Wir alle schaffen uns Gott nach unserem Bild. Und Jesus verbrachte viel Zeit damit, religiöse Menschen zu zeigen, dass vieles von dem, was sie über Gott dachten, nicht stimmte. Vielleicht habt ihr auch Sätze im Ohr wie, ihr habt gehört das, ich sage euch aber das. Und auch Israel erlag dem Versuch oder der Versuchung, sich Gott greifbar zu machen, indem sie sich das Kalb aus Gold schmolzen, aber jedes Bild, was wir uns von Gott machen, und es muss jetzt nicht so ein physisches Bild aus Gold oder Leinwand oder Holz sein, auch jedes Bild, was wir uns in unseren Gedanken machen, ist nur ein Abbild von dem, wer Gott ist. Es ist geprägt von unserem Leben, unserer Persönlichkeit, unseren Erfahrungen und es macht Gott klein. Dein Leben prägt dein Gottesbild und dein Gottesbild prägt dein Leben. Dein Leben prägt dein Gottesbild und dein Gottesbild prägt dein Leben. Ich komme nochmal auf das Bild von Vater als Beispiel zurück. Vielleicht hattest du einen richtig liebevollen Vater, der auch seine Fehler hatte, aber im Großen und Ganzen ein toller Vater war. Er war da, präsent, hat dich unterstützt, dir zugehört, dich deine Fehler machen lassen. Er war da, er hat dir Grenzen gezeigt, aber immer mit dem Gefühl, ich bin gewollt, ich bin sicher. Und dann fällt es dir vielleicht leichter, Gott als Vater zu vertrauen, zu glauben, ich darf kommen, so wie ich bin, ich darf Fehler machen, ich werde nicht fallen gelassen. Vielleicht hattest du aber auch einen Vater, der nie da war. Körperlich abwesend, emotional nicht erreichbar. Du hast gelernt, auf niemanden ist wirklich Verlass. Ich muss alleine klarkommen. Dann kann es sein, dass sich dieses Bild auch auf Gott überträgt. Dass du innerlich denkst, Gott ist irgendwie da, aber eben weit weg. Ich darf ihn nicht wirklich brauchen. Ich darf mich nicht abhängig machen. Nähe fühlt sich irgendwie gefährlich an. Und vielleicht hast du so einen ganz strengen, autoritären Vater, jemand, der viel gefordert hat, Leistung, Gehorsam, Funktionieren, Lob gab es nicht, Kritik häufig, Fehler hatten Konsequenzen. Dann wird Gott schnell zum Kontrolleur. Zu jemandem, der ständig aufpasst, ob du alles richtig machst und Glaube fühlt sich an wie Druck. Wie ein innerer Antreiber, reiß dich zusammen, Gott erwartet mehr von dir, du musst dir das verdienen. Und vielleicht hast du sogar Gewalt erlebt. Worte, die wehgetan haben oder Taten, die Grenzen überschritten haben. Dann ist das Wort Vater für dich vielleicht gar kein warmes Wort, sondern nur belastend. Dann ist es verständlich, wenn es schwer ist, Gott als guten Vater zu denken. Dann fühlt sich Nähe zu Gott nicht sicher, sondern bedrohlich an. Und das Krasse ist, diese Bilder wirken oft leise in uns. Nicht als fertige Gedanken, sondern als Bauchgefühl, als innere Reaktion auf Gott. Als Art, wie ich bete, wie ich mit Schuld umgehe. Als Art, wie viel Nähe ich Gott zutraue. Und deshalb ist dieser Satz so wichtig, dein Leben prägt dein Gottesbild und dein Gottesbild prägt dein Leben. Und in unserem Bibeltext geht es ja noch weiter. Wir lesen da, genau, kannst du mal weitermachen. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und das überlesen wir vielleicht gerne. Und die Frage ist, was spricht dich mehr an? Wo bist du hängen geblieben? Bei der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern dritten und vierten Generationen, hassen, Gebote halten oder an Gnade, an Tausenden von Generationen mich lieben? Mit welcher Brille liest du die Bibel? Welches Gottesbild prägt dich? Und wie hat dein Leben dein Gottesbild geprägt? Kurz zur Einordnung zu diesen Versen. Es geht nicht darum, dass Gott unschuldige Urenkel für die Sünden ihrer Väter, Großväter und Urgroßväter bestraft. Das würde anderen Bibelstellen widersprechen, wo es darum geht, dass jeder für seine eigenen Taten und deren Konsequenzen verantwortlich ist. Es ist vielmehr so eine Beschreibung davon, dass Sünde immer Konsequenzen hat. Kinder bleiben nicht unbeschadet, wenn die Eltern sündigen, wenn Mama und Papa sich scheiden lassen, werden die Kinder auch unter den Auswirkungen leiden. Wenn Eltern nicht mit ihren eigenen Geschichten versöhnt sind, werden sie das auf die Kinder übertragen. Und dann fällt der Apfel nicht weit vom Stamm oder wie der Vater so der Sohn, wie man so sagt. Nicht selten werden Kindern von Alkoholikern auch Alkoholiker oder von Schlägern auch Schläger. Eltern, die es nicht so ernst mit der Wahrheit nehmen, geben das ihren Kindern weiter und so weiter. Aber es gibt die Chance, das Chaos zu durchbrechen, wenn wir unsere Hände öffnen und das Geschenk der Vergebung annehmen. Denn Gottes Gnade reicht bis in Tausende von Generationen. In der Waagschale wiegt Gottes Erbarmen schwerer als seine strafende Gerechtigkeit, wenn wir sie annehmen. Gott ist von Natur aus vergebend, der ist auch gerecht. Er lässt die Schuldigen nicht einfach laufen, aber es gibt Menschen, die keine Vergebung wollen, die bestreiten, dass sie Vergebung nicht nötig haben oder die es trotzdem machen. Und wenn wir uns weigern, auch nur zuzugeben, dass wir sündig sind, können wir Gottes Vergebung nicht empfangen. Vergebung ist wie ein Geschenk, es ist wichtig, die Hand auszustrecken, es zu nehmen, auszupacken. Wir müssen Ja sagen. Und Gott will so gerne vergeben. Er ist hochsensibel für Richtungsveränderungen. Diesen Satz habe ich gelesen und fand ihn so passend und so gut. Gott ist hochsensibel für Richtungsänderungen. Bei seiner Gerechtigkeit geht es nicht um Vergeltung, Heimzahlen oder irgendeine Art von göttlichem Rachefeldzug. Es geht um Heilung und eine Erneuerung der Welt. Wenn wir umkehren, reagiert er mit Erbarmen. Also worin liegt nun dieser Schutzraum, der Safe Space des zweiten Gebotes? Du sollst dir kein Bild machen und keine anderen Götter neben mir haben. Nicht, weil Gott gegen Bilder an sich wäre, sondern weil jedes Bild Gott kleiner macht, als er wirklich ist. Weil wir Gott sonst auf etwas festnageln, das unseren Erfahrungen, Verletzungen und Prägungen, aus unseren Erfahrungen, Verletzungen und Prägungen entstanden ist. Das zweite Gebot ist ein Schutzraum. Es schützt Gott davor, von uns zurechtgebogen zu werden, und es schützt uns davor, mit einem falschen Bild von Gott zu leben, das uns am Ende klein hält, Angst macht, unter Druck setzt. Und es kommt noch eine gute Nachricht. Gott hat sich selbst ein Bild gegeben. Nicht aus Gold, nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut in Jesus Christus. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Schau dir an, wie er mit Schuld umgeht, wie er mit Schwachen umgeht, wie er mit religiösem Leistungsdruck umgeht, wie er mit Menschen umgeht, die versagt haben. Jesus ist Gottes Antwort auf unsere verzerrten Gottesbilder. Er ist wie ein lebendiger Spiegel, der uns zeigt, so ist Gott wirklich. Und so ist er dir zugewandt. Und ich komme zum Schluss. Ich glaube, bevor die Frage nach der Priorität Gottes in unserem Leben und Herzen wir das angehen können, müssen wir ganz zwingend die Frage nach unserem Gottesbild klären. Denn das wird Auswirkungen haben, wie sehr du dich ihm anvertrauen kannst. Oder ob du ihn aus Pflichtgefühl oder Gesetzlichkeit an erste Stelle stellst oder lieber auch gar nicht. Oder ob du dich danach sehnst, dass Gott immer mehr Raum in deinem Leben einnimmt und zu deinem einzigen Gott wird, weil du verstanden hast, dass sein Wesen Liebe ist, Gnade, Erbarmen, Gerechtigkeit. Schwerer wiegt als jede Gerechtigkeit, Erbarmen, das schwerer wiegt als jede Gerechtigkeit. Und weil er dich in die Freiheit führen will, in ein erfülltes Leben. Gott eifert um dein Herz, weil er dich so sehr liebt und sich so von Herzen eine Beziehung mit dir wünscht. Und seine Liebe ist leidenschaftlich und vollkommen gut. Ihm ist nicht egal, mit was du dein Leben und dein Herz füllst, weil du ihm nicht egal bist. Also, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und wir wollen uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, dass du da nochmal nachgehen kannst, dem, was du jetzt so gehört hast, und nochmal überlegen kannst, was hat dich angesprochen, was hat dich herausgefordert und ja, was löst es in dir aus, wer ist dein Gott? Und ich schließe dann gleich mit einem Gebet. Guter Gott, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir zusammen feiern dürfen. Und ich danke dir, dass du Liebe bist, dass du Erbarmen bist, dass du Gnade bist. Und Herr, du siehst, wo jeder hier so steht. Du siehst, was die Predigt in uns berührt hat. Du siehst, wo Dinge uns ganz schön wichtig sind und hohen Stellenplatz in unserem Leben haben und vielleicht auch ja manchmal vor dir sind. Und ich möchte dich so bitten, dass du unser Herz veränderst, dass du uns Klarheit schenkst darüber, was unser Bild von dir ist und dass du uns unsere Herzen veränderst, dass wir dich immer mehr an erste Stelle setzen. Dass wir begreifen, wer du bist, wie du über uns denkst, dass du wirklich die tiefsten Tiefen unseres Herzens veränderst, dass du Heilung schenkst, da wo Prägungen auch unser Bild von dir verzerrt haben. Und danke, Herr, dass du uns Jesus, deinen Sohn, geschenkt hast, und selber ja zum Bild geworden bist, um uns zu zeigen, wer du bist und was dir wichtig ist. Dass wir das an einem Menschen leibhaftig erkennen dürfen und erleben dürfen. Und ich danke dir auch, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns immer weiter von innen heraus verändern will und uns eine tiefe Erkenntnis darüber schenken will, wer du bist, uns Heilung schenken willst. Wir legen dir das in deine Hände und bitten dich, dass du auch weiter noch mit dem Thema an uns dran bleibst. Und es wird immer ein Thema bleiben, dass wir immer wieder hinterfragen, was ist unser Gottesbild, was ist unser Abbild von dir und dass wir immer mehr dich erkennen. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG Remsmoor.